Liebe Gemeinde, zum Beginn der Predigt habe ich euch eine Frage mitgebracht. Niemand muss laut antworten, aber es ist gut, wenn jeder für sich selbst eine findet. Und zwar die Frage lautet: Gibt es jemanden in deinem Leben, der dich hinterfragen darf, der dir widersprechen darf, der dich korrigieren darf? Eine Person, die dich hoffentlich liebevoll mit einer unangenehmen Wahrheit konfrontiert und an dich herantreten darf. Gibt es jemanden, der dir gegenüber aussprechen darf, dass du nicht richtig unterwegs bist? Euch ist sicher aufgefallen, ich habe auch schon die ersten Signale bemerkt, dass ich hier gerade in einer etwas schiefen Optik dastehe. Das ist kein Hoppala, auch wenn ich gestehen muss, dass es heute schon das zweite Mal ist. Ich habe nämlich heute schon einen liebevollen Hinweis darauf bekommen, dass mein Hemd schief sitzt. Diesmal ist es Absicht, ich kann euch beruhigen. Es ist kein Vorwurf an euch, aber hätte es doch jemanden gegeben, der mich darauf hinweist, der mir zeigt, dass ich heute offensichtlich nicht so unterwegs bin, wie ich könnte oder wie ich sollte. Dabei weiß ich doch, wie man das richtig rum anlegt, hoffentlich. Ist es jetzt korrekt? Ja, okay. Nicht, dass ich weiter irritiere. Dabei wüsste ich doch, wie das richtig geht und ich habe es auch schon zigmal richtig gemacht. Und trotzdem gibt es Momente, da schafft man ausnahmsweise nicht den richtigen Weg zu finden. Wir lassen die Thematik mit den Kleidern jetzt hinter uns und wenden uns dem heutigen Predigttext zu, denn auch dieser spricht darüber, wie man richtig unterwegs ist. Paulus beglückt uns damit einer langen Liste an Dingen, die Christinnen und Christen tun sollen. Er spricht darüber, wie wir als Christen in unserem Leben den richtigen Weg einschlagen. Wir hören dazu Worte aus dem Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 9 bis 18. Eure Liebe soll aufrichtig sein. Verabscheut das Böse und haltet am Guten fest. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern. Übertrefft euch gegenseitig an Wertschätzung. Lasst nicht nach in eurem Eifer. Lasst euch vom Geist anstecken und dient dem Herrn. Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft, wenn ihr leiden müsst, und hört nicht auf zu beten. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Seid jederzeit gastfreundlich. Segnet die Menschen, die euch verfolgen. Segnet sie und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid alle miteinander auf Einigkeit aus. Werdet nicht überheblich, sondern lasst euch auf die Unbedeutenden ein. Baut nicht auf eure eigene Klugheit. Vergeltet Böses nicht mit Bösem. Habt anderen Menschen gegenüber nur Gutes im Sinn. Lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit das möglich ist und es an euch liegt. Gott, wir bitten dich, sprich du zu uns durch dein Wort. Segne du alles Reden und Hören. Öffne unsere Herzen für das Gute und deine Wahrheit. Amen. Vierundzwanzig Aufforderungen hat Paulus in diese paar Verse gequetscht, wenn ich richtig gezählt habe. 24 Dinge, die zu einem christlichen Leben dazugehören, Dinge, die man tun soll, die in seinen Augen gut oder richtig sind, die ein Hinweis darauf sind, dass man richtig unterwegs ist. Man könnte sagen, es ist ein ethischer Forderungskatalog, der noch nicht mal vollständig ist, denn in anderen Briefen hat er noch mehr gute Einfälle, was es denn bedeutet, ein christliches Leben zu führen. Und ich frage mich, wie geht's dir, wie geht's uns damit, wenn wir so etwas hören? Denkst du dir innerlich, ja genau, so ist es? Oder denkst du dir, das ist doch eine Binsenweisheit, das ist doch sowas Selbstverständliches, da könnte man sich eigentlich Papier, Tinte und Worte sparen, das sollte doch eigentlich eh jeder natürlicherweise machen. Vielleicht denkst du dir, das ist sowas, was man auf einen Abreißkalender draufdruckt und sich irgendwo hinstellt und dann denkt man sich immer, ja, klingt gut, aber wer macht denn das schon so, wie es da draufsteht? Oder vielleicht denkst du dir auch, was erlaubt er sich, da in das Leben von anderen Menschen einfach so reinzusprechen, Forderungen zu stellen, soll doch jeder Mensch machen, wie er oder sie denkt. Und vielleicht denkst du dir auch, wenn jemand schon so anfängt, mit diesen Anforderungen, dann dauert es nicht lang, bis er die Moralkeule auspackt und schwingt und dann sagt, du bist nicht liebevoll gewesen, du hast anderen nicht geholfen, du hast gelästert, anstatt Wertschätzung zu zeigen, du bist in einem Streit verwickelt gewesen, du hast zu wenig gebetet oder gar nicht gebetet, schon wieder bist du ein klug gewesen, gastfreundlich bist du auch nicht gewesen. Man kann diesen Text von Paulus lesen und sich danach wunderbar schlecht fühlen, als wäre man der größte Versager dieser Welt. Es ist ein bisschen so, wie mit einem Maßstab, den man an sich anlegt und feststellt, der Maßstab, der ist 2 Meter lang, aber ich bin nur 1,74. Und selbst wenn ich meinen Umfang dazu rechne, wird es knapp, dass ich diesen Maßstab erfülle. Und für diejenigen, die denken, ich bin über 2 Meter, haha, ich bin raus, man kann auch einen 5 Meter Maßstab heranziehen, wenn man denn möchte. Wenn ich diesen ganzen Maßstab an mich anlege, dann bin und bleibe ich zu klein. Ich kann mich also mit Paulus' Worten auseinandersetzen und immer wieder die Bestätigung darin finden, ich bin nicht gut genug. Ich bin falsch unterwegs. Eben nicht immer ganz auf dem richtigen Weg. Und ich möchte im Folgenden auf die ein oder andere Versuchung eingehen oder eine Gefahr eingehen und im Anschluss dann eine alternative Route zeichnen, wie man vielleicht mit diesem Maßstab, mit diesem ethischen Forderungskatalog umgehen kann. Zu den Versuchungen und Gefahren zähle ich, dass es unangenehm ist, sich mit diesem Maßstab auseinanderzusetzen, vor allem wenn man feststellt, dass man ihm nicht gewachsen ist, dass man ihm nicht gerecht wird, vielleicht nie im Leben ganz gerecht werden kann. Dann gibt es die Versuchung, wegzustreichen und abzubrechen und zu schauen, dass der Maßstab vielleicht doch ein bisschen mehr in meine Richtung kommt. Ich glaube, die Versuchung ist real, dass wir uns einen Maßstab schaffen, dem wir gewachsen sind, den wir angenehmer erleben. Eine zweite Versuchung, die wir haben, ist, dass wir es vielleicht nicht mehr wagen, über diesen Maßstab zu sprechen oder ihn zu gebrauchen oder anzulegen. Wir vermeiden ihn zu verwenden, denn dann ist es nicht unangenehm. Und die dritte Gefahr von diesem Maßstab, über die habe ich schon gesprochen, das ist nämlich die, wenn man anfängt, eine Moralkeule zu schwingen und entweder sich selber oder anderen immer wieder draufzuhauen und zu sagen, du bist falsch, du bist schlecht, du bist nicht so, wie du sein solltest. Vermutlich ist es jetzt zu groß oder zu hoch gegriffen, wenn ich sage, ich möchte von Lösungen zu diesem Problem sprechen. Aber ein paar Beobachtungen, die mir im Umgang mit diesem ethisch-moralisch sehr anspruchsvollen Text, Dinge, die mir wichtig geworden sind, die möchte ich gerne mit euch teilen. Da ist die erste Beobachtung. Paulus schreibt diesen Brief an eine christliche Gemeinde in Rom, eine Gemeinde, die er nicht kennt. Wahrscheinlich befindet er sich zu dieser Zeit im griechischen Korinth, also ganz schön weit weg, da liegt ein Meer dazwischen. Und Paulus kennt die allermeisten Menschen in dieser Gemeinde nicht. Er nimmt zwar kein Blatt vor den Mund, wie wir gemerkt haben in diesem Text, der hat ja schon Ansprüche, aber ich glaube, es geht ihm nicht darum, Menschen vom Kopf zu stoßen oder eine Moralkeule zu schwingen. Im Gegenteil, er beabsichtigt ja, die Gemeinde in Zukunft, in naher Zukunft zu besuchen, kennenzulernen und auch Unterstützer zu gewinnen, denn Rom ist nur der Zwischenstopp dafür, dass er weiter will nach Spanien. Da will man sich vielleicht mit den Leuten, gerade die, die man noch nicht kennt, nicht verscherzen. Wenn es also nicht die Absicht von Paulus ist, uns mit diesem Text schlecht zu reden oder schlecht zu machen, weder die Gemeinden in Rom damals noch uns heute, was könnte dann der Sinn und Zweck seiner Worte sein? Ich denke, dass es darum geht, eine Sehnsucht nach mehr und eine Sehnsucht nach dem Guten zu wecken. Es geht ihm nicht darum, reinzudrücken, wie schlecht wir sind, sondern zu zeigen, wie schön das Ziel unserer Reise sein kann. Das Ziel unseres lebenslangen Wachsens. Mit Blick auf die Schriftlesung könnte man vielleicht auch von Reifung sprechen. In der Schriftlesung hat ja Jesus Wasser zu Wein verwandelt, einfach so zack, bumm, von einem Moment auf den nächsten. Und vielleicht möchte uns Jesus ja auch zu einem guten, edlen Tropfen verwandeln. Nur dass es wie in Kanaan nicht von einem Moment auf den nächsten passiert, sondern wie bei normalem Wein, ein längerer Prozess, wo er reift. Auch wir können in unserem Leben reifen und wachsen. Und dabei ist doch die Frage, was ist denn der Zielmaßstab von unserem Reifen und unserem Wachsen? Was wäre besser geeignet als das Vollkommene, das Gute, das Ideal, für das das Reich Gottes steht? Eine zweite Beobachtung. An vielen Stellen in unserem Predigttext geht es darum, dass sich der Maßstab ändert. Aber nicht zu unseren Bedingungen, sondern zu dem, wie sich Gott einen Maßstab vorstellt. Es gibt einen konkreten Maßstab für die Liebe. Wir dagegen kennen einen Maßstab, der uns vertraut ist, zu dem wir menschlich gesehen einen natürlichen Zugang haben und der sich vielleicht auch in folgendem Sprichwort ausdrückt. Und zwar das Sprichwort lautet: Wie man in den Wald ruft, so kommt es zurück. Und ich denke, da steckt viel Wahrheit drinnen. Menschen, die uns sympathisch sind, die freundlich zu uns gewesen sind, denen begegnen wir viel einfacher, und ich gebe ganz offen zu, auch viel lieber mit Liebe, als Menschen, bei denen es nicht so gewesen ist. Da fällt es uns viel schwerer, Liebe zu geben. Aber das ist der menschliche Maßstab und nicht Gottes Maßstab. Und das ist auch nicht der Maßstab, der im Reich Gottes gelten soll. Jemand hat es einmal so formuliert: Es geht um eine Liebe, die sich nicht am Liebenswerten orientiert, sondern ein Echo von Gottes Barmherzigkeit an uns ist. Es geht um eine Liebe, die sich nicht am Liebenswerten orientiert, sondern ein Echo von Gottes Barmherzigkeit an uns ist. Die Folge davon ist eine Liebe, eine aufrichtige Liebe, die sich nicht mit einem lieblichen Anschein zufrieden gibt. Die Folge ist ein Friede, auf den man hinlenkt, anstatt in einem Konfliktgespräch die Steilvorlage zu nutzen, um ein Gespräch zu eskalieren. Es zeigt sich in den Momenten, wo wir gerade für die um Segen bitten, die uns das Leben schwer machen. Das ist menschlich, nicht immer logisch, aber es ist der Maßstab, mit dem Gott uns selbst begegnet. Er hat eine Distanz überbrückt, die da ist. Er kommt uns in Liebe nahe, obwohl wir es vielleicht gar nicht verdient haben. Und das ist eine gute Botschaft, dass wir die Liebe Gottes nicht verdient haben, denn sie ist ein Geschenk. Es ist seine Gnade. Es ist völlig unverdient und er gibt sie gern. So sollen auch wir Menschen mit einer Haltung der Liebe begegnen, auch dann, wenn es objektiv vielleicht gar nicht angemessen oder logisch erscheint. Liebe, die sich nicht am Liebenswerten orientiert, sondern ein Echo von Gottes Barmherzigkeit an uns ist. Zum Schluss noch eine dritte Beobachtung. Gott ruft uns zu einem neuen Leben oder zu einem erneuerten Leben. Von einer neuen Art des Menschseins spricht er immer wieder. Aber das passiert nicht von selbst. Es passiert auch nicht automatisch. Es ist ein Prozess, auf den wir uns bewusst einlassen können. Paulus macht es immer wieder deutlich, zum Beispiel, wenn er kurz vor unserem Predigttext davon spricht, dass wir unser Denken und unsere Haltung erneuern sollen und an Gottes Willen ausrichten sollen, nicht an den Maßstäben dieser Welt. Das Gute, das Vollkommene und das Perfekte, das ist das Ziel. Und auch in der Jahreslosung macht er uns Mut, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Das Schöne ist, wir sind auf diesem Wachstumsweg nicht alleine unterwegs. Gott schickt seine Kinder dazu gemeinsam auf die Reise. In unserer Zeit gilt das Individuum ja sehr viel, also die einzelne Person wird stark in den Mittelpunkt gestellt und das ist ja nicht grundsätzlich falsch. Vieles daran ist gut, aber ich glaube, es darf nicht auf Kosten der Gemeinschaft gehen oder auf Kosten des Gemeinsamen gehen. Wir brauchen nämlich einander. Wir brauchen einander, um christliche Gemeinde zu sein, um christliche Kirche zu sein. Wir brauchen einander, um wachsen zu können. Wir brauchen einander, damit wir Gottes Reich mitten unter uns erleben können, damit es erlebbar wird. Darum auch meine Einstiegsfrage, die Frage danach, wer uns hinterfragen darf, wer uns womöglich sogar in Liebe kritisieren darf. Wer besonders aufmerksam gewesen ist, dem wird vielleicht aufgefallen sein, dass ich immer vom Dürfen gesprochen habe. Wer darf dich hinterfragen? Denn es wird ja immerhin eh schon genug kritisiert und verurteilt in unserer Welt. Deswegen finde ich die Frage so wichtig, wem gebe ich denn innerlich die Erlaubnis, mich zu hinterfragen? Einen Maßstab an mich anzulegen, vielleicht sogar meinen eigenen Maßstab, den ich hier habe und dem ich nachfolgen will. Wer darf mich darauf hinweisen, mich wieder daran erinnern? Ich glaube, wir spüren das in uns, ob jemand auf uns herantritt, zu uns herantritt mit der Absicht, uns klein zu halten und schlecht zu machen, oder ob es ein Mensch ist, der uns ehrlich voranbringen will, der Glaubensschwester, Glaubensbruder ist und unser Bestes im Sinn hat. Ich möchte uns darum Mut machen, dass wir uns Leute suchen, die uns in unserem persönlichen Wachstum begleiten. Dass wir es vielleicht auch ansprechen und Leute immer wieder um Rückmeldung fragen. Wo siehst du, dass ich gerade stehe? Wo stehe ich mir selbst im Weg? Wo stehe ich anderen im Weg? Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde ein solcher Ort sind, wo wir uns gemeinsam auf Gott ausrichten, uns immer wieder an Maßstäben, die unangenehm sind, an sich anzulegen, dass wir uns das trotzdem antun, weil das Ziel so schön ist. Nicht, weil wir uns immer wieder sagen wollen, wie schwach und wie unfähig wir sind, sondern wir wollen immer wieder diese Sehnsucht in uns wecken, dass uns Gott zu seinem Reich gerufen hat, dass uns auf den Geschmack bringt, dass dieses Reich nicht nur ein Reich ist, das in Ewigkeit sein wird, sondern dass es ein Reich ist, das er beginnt, hier mitten unter uns zu bauen. Dass es auch jetzt hier sichtbar und spürbar schon ist. Dazu brauchen wir einander. Paulus schreibt am Ende von seinem Brief: Ich weiß aber selbst sehr wohl von euch, meine Brüder und Schwestern, dass auch ihr selber voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, sodass ihr euch untereinander ermahnen könnt. In Liebe, in Güte, in Ehrlichkeit gemeinsam unterwegs, im Leben und im Glauben. Es ist gut, dass wir einander haben.